Guten Morgen. Ich möchte am Anfang noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Sonntag, Herr, für diesen heiligen Tag. Ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen und ich bitte dich, dass wir alles Menschliche, was da durchkommt, dass wir das ganz schnell wieder vergessen. Und das, was von dir kommt, das soll in unser Herz eingepflanzt sein, soll ein guter Same sein, der aufgeht und gute Frucht bringt. Amen. Könnt ihr noch? Oder seid ihr schon müde? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die anschauliche Predigt vom Bernd erinnert. Erinnert euch noch daran hier? Da haben wir alle um das Kreuz hier gestanden, da war so ein Kreuz aufgebaut und jeder hat ein Band gehabt, hat es am Kreuz festgeknotet und wir waren damit alle mit Jesus verbunden, untereinander damit auch verbunden. Und ich fahre ja auf sowas ab, ne? Also das spricht ja immer total zu mir. Und eine Sache, die ja, was da zu mir gesprochen hat, war dieses Band. Und ich habe festgestellt, ja, Jesus, der hat uns richtig fest an sein Kreuz angeknüpft, ja. Und von ihm, da können wir nicht mehr losreißen. Wenn wir uns irgendwann mal entschieden haben, dass er unser Herr sein soll, er hält fest, er ist treu, ja. Die Gefahr liegt eher so bei uns, ne? Dass wir das vielleicht schlechtestenfalls ganz loslassen oder dass es so durchhängt, die Beziehung, ne? Wie dieses Band dann, wenn man nicht richtig das unter Spannung hält, irgendwie so durchhängt und dann wird vielleicht so unser Leben ein bisschen lau, ein bisschen lasch, ein bisschen nicht so richtig. Und da kommt in dem einen oder anderen so eine tiefe Unzufriedenheit vielleicht auch hoch. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will das Beste für uns. Er will uns den Fokus schärfen und uns vielleicht wieder neu die Frage stellen, was ist denn wirklich wichtig? Und Jesus, der nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und wir wollen jetzt eine Textstelle betrachten. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt, unter dem Lukas-Evangelium 12, die Verse 35 bis 40. Lukas 12, 35 bis 40. Und das ist so eine Stelle, die steht so zwischen verschiedenen Warnungen, die Jesus da loslässt. Warnung vor Sorgen, vor der Lästerung des Geistes, vor Heuchelei, vor egozentrischem Handeln, vor ja, Ermahnung zur Buße. Und in diesem Abschnitt, da redet Jesus richtig, kennt ihr das, Tacheles reden oder so richtig Hardcore, ja. Zu Deutsch heißt es, er konfrontiert uns einfach mal mit der Wahrheit, die uns vielleicht auch nicht so schmeckt. Und er zeigt uns damit, das mit dem Glauben, das ist kein Spiel, das ist nicht, ich nehme mir da so das Beste raus und das andere lasse ich weg, sondern es ist was Ernsthaftes. Ich lese vor ab Vers 35. Da sagt Jesus, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Für mich ist das ziemlich herausfordernd. Und wenn Jesus etwas Herausforderndes sagt, dann hat es auch einen Zweck. Er will uns auf irgendetwas vorbereiten. Er will uns auf die Spur bringen, will uns fokussieren. Er will, dass wir am Ziel ankommen. Er will, dass wir glückselig sind. Was ist das denn? Glückseligkeit. In der Textstelle, da kommt es zweimal vor und ein paar Verse später kommt es ein drittes Mal vor. Also scheint es irgendwie ein Begriff zu sein, der doch eine gewisse Bedeutung hat. Und wir kennen das ja auch aus den Seligpreisungen. Ne? Selig, die Barmherzigen und so weiter. Glückselig. Im Griechischen, Makarios heißt es, wen es interessiert, habe ich eine Definition gefunden in einer Studienbibel. Und da heißt es, glückselig ist jemand, den Gott nicht durch günstige Umstände glücklich macht. Merken wir was? Die Welt da sagt da was anderes, ja? Sondern auf Zeit und ewig völlig zufriedenstellt, indem er durch Christus und den Heiligen Geist in ihm Wohnung nimmt und ihn in seine ewige Gemeinschaft aufnimmt. Man ist zwar noch in der Welt, aber von ihr unabhängig. Schon jetzt und dann einmal endgültig wird aller Mangel ausgefüllt und ist nicht abhängig von Umständen. Boah, ist das nicht das, was wir uns alle wünschen? Trotz Sorgen, trotz Verletzungen, trotz Schmerzen zufrieden sein, das Gefühl haben, angekommen zu sein, glücklich zu sein. Gott will, dass wir glückselig sind. Aber wie kommen wir denn dahin? Und Jesus möchte uns hier in dieser Textstelle auch auf die Gefahren hinweisen. Die große Gefahr ist doch, dass wir müde werden. Oh, nach einer Stunde Gottesdienst. Dass das Seil der Bindung durchhängt. Wir werden müde, weil wir vielleicht schmerzvolle Situationen erleben mussten. Die Moni hat es im letzten Gottesdienst sehr anschaulich dargestellt. Da kann man schon mal durchhängen. Und wir würden es auch alle noch verstehen. Das zieht Kräfte. Da wird man müde. Wir werden vielleicht müde, weil uns andere Dinge aus der Welt uns in ihren Bann ziehen. Da gibt es so die kleinen Alltagssorgen, aber da gibt es auch richtig große Sorgen. Da gibt es irgendwelche kräftezehrenden Ablenkungen. Da gibt es die Ansprüche, die die Gesellschaft an uns stellt, die Ansprüche, die ich selber an mich habe. Das zieht unheimlich Kräfte. Wir werden müde, weil die Beziehungspflege vielleicht zu unserem Schöpfer, zu unserem Erretter manchmal zu anstrengend erscheint. Und so manch einer unter uns denkt dann vielleicht auch, ach, es wäre schön, wenn jetzt alles mal vorbei wäre und Jesus endlich mal kommen würde. Aber scheinbar lässt Jesus auf sich warten. Und wir werden müde. Müde im Gebet, müde im Gottesdienst, müde im Bibellesen, müde im Evangelium verkündigen, müde in diakonischen Diensten, müde vielleicht auch wahrhaftig zur Ruhe zu kommen, müde in den Anfechtungen. Einen kleinen Trost gibt es. Den Jüngern ging es ganz genauso. Kennt ihr alle die Geschichte? In der schwersten Stunde Jesu, als Jesus angefochten wurde im Garten Gethsemane, als er wirklich gekämpft hat, soll er wirklich diesen Weg gehen, ja? Was haben die Jünger gemacht? Die waren müde und sind eingeschlafen. Tröstet ein bisschen, ja? Aber eigentlich will ich das nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, Jesus hat darunter gelitten. Mann, meine besten Freunde, auch die knacken weg in einer meiner wichtigsten Lebensphasen. Ich will das nicht. Jesus ermahnt uns in dieser Textstelle, er ermutigt uns aber auch. Sei bereit. Und am Anfang unserer Textstelle drückt er das so aus, wir sollen unsere Lenden umgürten. Können wir heutzutage vielleicht nicht mehr viel mit anfangen. Das ist ein Bild aus dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und am Passafest sollten die Israeliten das immer wieder tun, sich die Lenden umgürten. Ja, das heißt, bereit sein beim Abmarsch. Wir haben Männerfreizeit auch gehabt. Wir haben uns immer umgürtet mit Rucksack und allem drum und dran. Ja. Bereit sein, damit wir gleich losziehen können. Und am Ende der Textstelle heißt es auch ganz deutlich und klar, seid bereit. Was heißt bereit sein? Hier ist von einem Bräutigam und Hochzeit die Rede. Mats und Isi, die haben ja geheiratet irgendwie so. Ich habe auch das Video da gesehen, was sie da gedreht haben. Mann, der Matze, der war sowas von bereit irgendwie. der konnte diesen Tag kaum noch erwarten. Bei ihnen war das Vorteil, ja, sie haben genau gewusst, wann heiraten sie. Ja, da gab es einen Tag und auf den haben sie hingefiebert. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Kann man schon mal müde werden dabei. Und da liegt die Gefahr. Die Gefahr, das Wichtigste aus den Augen zu verlieren. Die Gefahr, sich nicht auf diesen einen großen Tag zu fokussieren. Und so stellt uns Jesus neu die Frage, ist das Wichtigste auch noch das Wichtigste in deinem Leben? Um was geht es eigentlich momentan in meinem Leben, wenn wir ehrlich sind? Und da darf sich jeder überprüfen. Und wenn du mutig bist, kannst du auch mal jemanden, der dich ganz gut kennt, auch mal fragen. Ich habe euch was mitgebracht. Kannst du das mal enthüllen? Habt ihr euch bestimmt schon die Frage gestellt, was ist das wohl? Hä? Damit habe ich euch wach gehalten. Ja? Ja? So, was ist denn das? Die Reifen sind nicht so wichtig. Was ist denn das? Seht ihr das alle? Komm, wir heben uns mal hoch. Eins, zwei. Ach. Was ist das? Keiner traut sich. Ist genau das gleiche wie das hier. Was ist das denn? Ja, genau. Ein Generator! Ich habe keine Gummibärchen dabei, aber du kriegst du was. Ein Generator. Also wenn ich richtig im Unterricht aufgepasst habe, dann ist das ein Generator und das hier auch. Gibt es hier irgendwelche Physiker, die was anderes sagen? Okay, dann bin ich richtig. Beide produzieren Strom. Richtig? So, jetzt die Frage an euch. Wer leistet denn jetzt mehr? Das Ding oder das Ding? Bitte? Der Große? Noch jemand der Meinung? Ja, ihr traut euch nicht, ja? Weil ihr wieder denkt, jetzt kommt wieder gleich was anderes, gell? Ja. Und recht habt ihr. Ich behaupte, nein, die beiden leisten das Gleiche. Nicht aus menschlicher Sicht, aber aus Gottes Sicht. Bernd, weißt du, wie viel die Dinge das leistet, wie viel Watt? 2000, ey, ich habe hier 2000 Watt hingeschrieben, ne? Das ist der Hammer. Wenn das jetzt nicht göttlich wäre. 2000 Watt hat das Ding. Und wisst ihr, was hier drauf steht, wie viel Watt das Ding hier leistet? Was? 3. Sehr gut. 3 Watt. Mit dem Ding hier haben wir am 31.10. da unser kleines Fest da beleuchtet irgendwie so. Und ich glaube, wir hatten noch Heizplatten angestellt oder irgendwie was, gell? War alles überhaupt kein Problem. Und das hier, das sieht man. Die Frage ist, wo ordnest du dich denn jetzt hier ein? Bist du hier so eine Dampfmaschine hier, die ordentlich was wegreißt? Oder bist du hier das hier? Und sind wir doch mal ehrlich, sowas wollen wir eigentlich nicht sein, ne? Wir wollen doch richtig was vom Hocker reißen und so, ja? Und dann gucken wir zu dem anderen, ja? Ja, manchmal gucke ich zu ihm da und dann denke ich, boah, was der da so leistet, ne? Naja, aber cool ist es trotzdem irgendwie. Wir müssen uns nicht vergleichen. Das predigt mir meine Frau immer, ja. Vor Gott sind wir gleichwertig. Ja. Später im Vers 48, da sagt Gott zu uns, dass er uns unterschiedlich auch ausgeteilt hat. Und demjenigen, den er viel gegeben hat, von dem verlangt er auch viel. Also weiß ich nicht, was besser ist, oder? Also du hast dann auch ein Stück weit mehr Verantwortung. Natürlich, ich weiß nicht, ob das auch schon mal jemand erlebt hat, wenn so ein großes Ding, wenn man da ordentlich was abzapft, ja, der kann auch schon mal dann, ich weiß nicht, ob was kaputt gehen kann, aber auf jeden Fall geht der dann aus. Ne? Auch bekannt unter Burnout. Wenn dieses Ding versucht, den halben Sportplatz zu beleuchten, dann wird es auch schwierig. Geht nicht. Aber dieses kleine Ding kann eine Person vielleicht sicher den Weg leuchten und nach Hause bringen. Was ist denn dann mehr wert? Du musst nicht neidisch dahin gucken. Es gibt natürlich auch, jetzt haben wir glaube ich alle Fälle durchgespielt, ne? Eigentlich bist du so ein Ding, ne? Und produzierst eigentlich nur das hier. Da musst du dir auch Gedanken machen. Sei einfach bereit, das, was dir Gott gegeben hat, zur Verfügung zu stellen. Und was du sonst noch überprüfen darfst, was zieht eigentlich denn meinen Strom? Du hast nur 100%. Wenn du 120% hast, brennst du irgendwann aus. Aber du hast nur 100%. Gehen wir mal davon aus, du gibst 100%. Was zieht denn dein Strom? Sind alle Geräte, die an deinem Aggregat angeschlossen sind, wirklich notwendig? Muss ich überall immer dabei sein und mitmachen? Zieht mein Fernseh- oder Internetkonsum mehr Strom, als eigentlich meine Akkus dadurch aufgefüllt werden? Ist so manches Hobby, das ich betreibe, muss das so zeitaufwendig sein? Muss ich so viel Geld verdienen? Muss ich das mir unbedingt kaufen und jenes haben? Was zieht bei dir unnötig Strom ab? Ist der Besuch einer notleidenden Person vielleicht jetzt gerade mal wichtiger, als jetzt mein Swimmingpool zu reinigen oder mein Porsche zu polieren? Ich habe extra das Beispiel genommen, weil es keiner von uns betrifft. Aber ihr kennt davon auch eure Sachen, glaube ich, oder? Ich möchte nochmal zurück auf die Motivation unseres Handelns kommen. Wenn man sich unsere Bibelstelle so im Kontext anschaut, das stellt man fest, dass bei Jesus da schon ein ernster Unterton auch ist. Und so klingt es manchmal schon bedrohlich, wenn hier Jesus verkündet, dass er dann auftauchen wird, wenn man es nicht erwartet. Und er vergleicht sich mit einem Dieb, der irgendwann kommt, wenn der Diener sich wahrscheinlich am sichersten fühlt. Und die Botschaft wirkt schon bedrohlich auf mich und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es zeigt mir auch den Ernst, der dahinter steht. Es ist kein Spiel, wo man sich irgendwie durchmogeln kann. Und Jesus warnt hier, weil er uns kennt, aber vor allem, weil er uns liebt. Und nichts anderes ist seine Motivation. Und ich denke, manchmal brauchen wir vielleicht auch so einen Anstupser, so eine, darf ich es in den Mund nehmen, so eine Ermahnung, damit wir wieder auf die rechte Spur kommen. Natürlich ist es uns immer lieber und angenehmer, so dieses Motivierende von Jesus, und das ist ja auch drin. Gott will uns ja glückselig machen, zufrieden machen, unabhängig von Zuständen. Und er geht aber noch einen Schritt weiter. Und das hat mich ziemlich, wie sagt man neudeutsch, geflasht hat mich das. Ich habe es am Feierabend an unserem Lobpreisabend schon mal gesagt. Ich dachte immer, naja, hat Jesus nicht genug für uns getan, dass er in die Niedrigkeit unseres menschlichen Daseins herabgekommen ist, dass er Spott und Hohn und Angriffe dieser Welt über sich hat ergehen lassen, dass er den höllischen Angriffen widerstanden hat, dass er die Enttäuschung über das Versagen seiner Freunde erleben musste, ganz zu schweigen von den körperlichen Schmerzen, die er hatte. Reicht es nicht eigentlich schon, damit er uns seine Liebe zeigt? Doch er, der König, der Gottessohn, der Mitgestalter der Schöpfung, der sich hier auf der Erde schon erniedrigte und ein Diener wurde, er dient uns auch noch im Himmel. Ich bin jetzt über 20 Jahre Christ, ich habe diese Bibelstelle nie gelesen. Vielleicht kann man sie auch anders verstehen, aber dann weiß ich nicht. Jedenfalls im Vers 37 steht, wahrlich, ich sage euch, wenn wahrlich steht, dann tut Jesus nochmal das unterstreichen. Ja? Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten, also der Bräutigam, alias Jesus, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und dann denke ich, lieber Jesus, hast du nicht schon genug geleistet? Und als ich das am Feierabend so weitergegeben habe, dann hat irgendjemand gesagt, ja, das liegt an der DNA Jesu, an der Erbmasse Jesu, das ist ihm in die Wiege gelegt, das ist seine Erbmasse, er kann gar nicht anders. Wir dürfen eine Belohnung von Gott erwarten für unsere Treue, für unser Bereitsein, für unsere Lampe, die brennen soll. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des menschlichen Wesens. Sind wir doch mal ehrlich, machen wir was wirklich umsonst? Kann sich jeder mal hinterfragen. Und auch da wieder Trost von unseren großen Aposteln, die ja unsere Vorbilder sein sollen. Zum Beispiel Jakobus und Johannes, die wollten einen Aufsichtsratsposten in der himmlischen Aktiengesellschaft. Sie wollten nämlich, dass sie auf der linken und der rechten Seite ihres Chefs, ne, Jesus, sitzen. Das wollten die. Die wollten einfach belohnt werden für all das, was sie hier auf der Erde erleiden sollten und schon hatten. Und auch als Jesus diese Begegnung hat mit dem reichen Jüngling, er kennt die Geschichte, dann sagt dann auch Jesus, also es ist total schwer als Reicher da in den Himmel zu kommen, hin und her. Oder, boah, und dann sind sie alle erschrocken. Und Petrus fragt dann, ja und was ist mit uns? Wir haben ja alles verlassen. Ne? Kriegen wir was? Und dann sagt doch Jesus tatsächlich, ja, wer das alles verlässt, sein Haus, Hof, was weiß ich alles, ja, der kriegt 100-fach zurück. Was für ein Herr. Hätte es nicht gereicht, dass er uns schon belohnt mit dem ewigen Leben? Wir haben das vorhin auch im Vers gehört, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich habe das hier auch stehen. Er wird mal alle unsere Tränen abwischen. Gott selber. Er wird uns Verantwortung übertragen. Paulus spricht davon, ihr könnt es gerne nachlesen, damit ihr auch glaubt, was ich hier sage. 1. Korinther 6, 3. Wir sollen mal über die Engel richten. Weißt du nicht, was es da zu richten gibt, aber wir haben da irgendwie eine gehobene Position. Und zu alledem noch setzt er einen drauf und er dient uns auch noch im Himmel, wie auch immer das aussehen mag. Was ist das für ein Herr? Meint ihr nicht, dass es sich dafür lohnt, für diesen Herrn zu leben? Bereit zu sein? Wach zu sein? 100% zu geben? Unsere Lampen brennen zu lassen? Nicht müde zu werden? Uns nicht ablenken zu lassen von den unwichtigen Dingen? Das Wichtige wirklich wichtig sein zu lassen? Ich habe jetzt noch was vorbereitet. Ein Novum gab es, glaube ich, noch nie. Kannst du das mal abspielen?